Jawohl, dann starten wir. So, Rettenbach hat sich auch noch zugeschaltet. Guten Abend. So, ein Gruß nach Rettenbach. Hört ihr uns?
Ja, wir hören euch. Hier ist gerade nur ein Gewitter gewesen.
Jawohl, jawohl, genau, war bei uns auch. Wir haben dann einfach die Türen geschlossen, wie an der Arche. Nachdem die letzten nassen Gäste drin waren. Und der Waldemar hat gewartet, bis vorbei war. Gut, dann würde ich sagen, wir starten Offenbarung Kapitel 19. Wo wir aufgehört haben, machen wir weiter. Genau. Wir sind ja stehen geblieben bei der Wiederkunft Jesu. Und dann machen wir heute weiter. Das heißt, wir lesen nochmal diesen Abschnitt, Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 21, einmal, dass wir nochmal den ganzen Schwung haben, und dann gucken wir nochmal hinein in die Verse 11 bis 16. Das letzte Mal haben wir ja schwerpunktmäßig auf den Vers 11 uns konzentriert. Heute wollen wir den ersten Teil von dem Abschnitt zu Ende bringen. Gut, darf einfach jemand anfangen zu lesen? Offenbarung Kapitel 19, Verse 11 bis 21.
Und es sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauften Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen.
Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, und das Fleisch der Könige, um das Fleisch der Könige zu verzehren, und das Fleisch der Heerführer, und das Fleisch der Starken, und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen und mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch.
Dankeschön, bis dahin. Ja, ist jedes Mal wieder, wenn man so liest, schon eine... Das ist eine sehr blutige Angelegenheit, dieses Kapitel. Gell? Und man kriegt so einen Eindruck davon, wie es ist, wenn man in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Gell? Das heißt mal im Hebräerbrief, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und es erinnert mich immer an eine Begebenheit, das ist schon viele Jahre her. Das war in der Gemeinde, in der wir früher waren, und da hatten wir einen Männerkreis. Und da kam ein Bruder auf mich zu und hat gesagt, er hat ein Problem mit dieser Stelle im Alten Testament, die kennt vielleicht der ein oder andere, wo der Saul die Amalekiter vernichten soll, und dann tut er das nicht und lässt den König der Amalekiter leben, oder den Agag. Und dann kommt der Samuel und stellt den Saul über dem Ganzen zur Rede und lässt dann den Agag am Schluss vor sich bringen. Und was tut er mit dem Agag? Kopfkürzer ist die sehr euphemistische Umschreibung dessen, was da steht. Ne?
Ja,
er haut ihn in Stücke, heißt es wirklich. Ne? Also, da blieb nicht mehr viel übrig. Und dann war der so schockiert darüber und hat gesagt, Friede, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der den da in Stücke haut? Und klar, die Bibel wertet es nicht, aber man merkt aus dem Kontext heraus, das entspricht dem Willen Gottes. Und da ist mir das richtig in der Tiefe aufgegangen, oder? Warum war das in Ordnung, was der Samuel gemacht hat?
Weil das Gericht war.
Das war Gottes Gericht an dem Agag. Das wird ganz deutlich gemacht, oder? Das waren die Feinde Israels schlechthin. Das ist übrigens interessant, gell? Da war ja ein Amalekiter, weiß jemand, was Amalek bedeutet.
Das ist sehr schön, ne? Amalek.
Und das ist unser größter Feind ganz genauso.
Amalek heißt, wenn ich es wörtlich übersetze, raffendes Volk.
Wer ist denn das raffende Volk?
Was heißt denn eigentlich raffen?
Was heißt raffen? Jawohl, an sich ziehen, gierig, das zieht es sehr. Amalek heißt, das ist ein gieriges Volk, das alles haben will. Und das ist wunderbar, wer ist denn so?
Die Pollen.
Also, ich bin ja froh, dass du das sagst. Ne? Also, wenn ich das sagen würde, hätte ich ein Problem bekommen. Ne? Mein Schwager heißt Raff, der hat auch ein Problem. Na, wer, für wen ist Amalek damit? Für wen wird Amalek? Also, ich könnte das jetzt noch abrunden, oder? Da, wenn ich darf, aber dann ist das hier auf Band und dann kriege ich am Ende noch ein Problem. Keine Ahnung, ja? Erzähl das nachher, wenn es aus ist. Raffendes Volk, für wen ist das ein wunderbares Bild? Wer ist so? Wer schreit immer hier?
Die Menschen, generell.
Die Menschen, ja? Und wer? Die Israeliten, wer noch?
Ich.
Mein altes Ich. Das ist das raffende Volk. Ich, mich, mein, mir, segne diese vier. Ne? Oder? Kennen wir alle. Das ist das, was wir alle wollen. Verstehen wir? Amalek ist ein wunderbares Bild auf mein altes Ich. Und jetzt lehrt mich die Bibel etwas Interessantes. Dieses alte Ich steht unter was? Ja, das steht unter Gericht. Im Römerbrief heißt es, dass das in Feindschaft mit Gott ist, oder? Das heißt, mein altes Ich, das hat Feindschaft mit Gott. Anita, guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass du dazugekommen bist. Wir haben eben erst angefangen, gell?
Ja, ja. Das war jetzt ein gescheites Gewitter, da habe ich nicht, bin ich nicht nein.
Genau, das hatten andere auch so. Genau. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Gell?
Also, jawohl.
Amalek, ne, das raffende Volk. Mein altes Ich steht unter dem Gericht Gottes. Es lebt in Feindschaft mit Gott. Oder? Und jetzt passiert etwas. Paulus sagt am Römerbrief, wenn ich mich bekehre, was muss mit meinem alten Ich geschehen? Das muss sterben. Und zwar wo? Am Kreuz, oder? Das Kreuz hat immer zwei Seiten, oder? Wenn ich das Kreuz betrachte, auf der einen Seite des Kreuzes hängt Jesus und auf der anderen Seite hängt mein altes Ich. Ich bin, sagt Paulus, mit Christus gekreuzigt. Was war denn das Kreuz? Ist eine natürliche Todesart, was nicht, oder? Also ich dachte mal als Kind immer, man stirbt am Kreuz, oder? Ich habe dann irgendwann meinen Papa gefragt, voller Angst, wird man da eigentlich heute noch angenagelt oder hingeklebt? Ne? Und dann hat er mir erklärt, dass ein Mensch nicht am Kreuz stirbt. Ne? Das ist, aber das weiß ich heute noch, das ist mir hängen geblieben. Ne? Das war meine Angst als Kind, dass jeder Mensch am Schluss am Kreuz sterben muss. Ne? Verstehen wir? Übertragen ist es so, gell? Mein altes Ich gehört ans Kreuz und das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Wen habe ich denn hingerichtet? Wer würde hingerichtet in einem Rechtsstaat?
Verbrecher.
Verbrecher. Das heißt, mein altes Ich ist ein Verbrecher. Und das ist so schlecht und so kaputt, dass es für diesen Verbrecher nur noch ein Urteil geben kann, nämlich den Tod. Und jetzt wollen wir unser altes Ich immer noch besser machen. Das kann nicht funktionieren, verstehen wir? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und Amalek ist ein wunderbares Bild darauf. Und damit auch das Gericht, das der Samuel am Agag, dem König der Amalekiter, verstreckt. Na, das ist ein wunderbares Bild. Und jetzt habe ich diesem Bruder damals gesagt, schau her, das ist Gottes Gericht über den Agag. Und jetzt sehe ich auf einmal an dieser Stelle, dann fiel mir der Hebräerbrief ein, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und zwar dann schrecklich, wenn ich nicht mit Gott versöhnt bin durch das Blut Jesu. Und dann gehe ich ein Kapitel, wie dieses Kapitel 19 der Offenbarung, und dann sehe ich etwas davon, wie schrecklich das ist, wenn ein Mensch, wenn die Menschen ohne versöhnt zu sein mit Gott in sein Gericht kommen. Das ist was Furchtbares. Und darüber haben wir das letzte Mal angefangen nachzudenken, über dieses 19. Kapitel, Vers 11, wenn Jesus wiederkommt. Und dann haben wir gesehen, das erste war, dass wir gesehen haben, er kommt wie? Wie kommt er jetzt hier in diesem Kapitel wieder zum Gericht? Was nutzt er? Ein Pferd, und zwar ein weißes Pferd, oder? Das haben wir das letzte Mal gesehen, er kommt auf einem weißen Pferd. Und jetzt ist ganz interessant, woher kennen wir denn ein weißes Pferd? Bitte?
Von den Reitern davor,
gell? Von den vier apokalyptischen Reitern. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte der Offenbarung, Kapitel 6, oder? Wir haben ganz kurz wieder die Struktur der Offenbarung in Erinnerung rufend, Kapitel 1 bis 3, gell? Die Zeit der Gemeinde. Dann haben wir Kapitel 4 und 5, ab da geht es hinein in den Himmel. Das ist wie so ein Einschub, haben wir gesehen. Und dann beginnt mit Kapitel 6 das, was auf der Erde beginnt, wenn der Antichrist ins Regiment tritt. Und wie tritt der Antichrist auf? Offenbarung Kapitel 6. Dürfen wir einmal ganz kurz hineinschauen. Lass uns nochmal uns in Erinnerung rufen. Das sind diese vier Reiter. Ne? Der erste Reiter ist was? Was ist der erste Reiter?
Bitte? Ein starker Engel.
Ja, das ist der genau, bitte? Der starke Engel, der ja, genau. Kapitel 6, Vers 2. Was sieht der Apostel Johannes da? Er sieht ein weißes Pferd und einen, der darauf sitzt, oder? Und er hat einen Bogen und er hat eine Krone. Und zog aus als Sieger. Oder haben viele schon überlegt, ja, das schaut ja aus wie Offenbarung 19, der kommt doch auch auf dem weißen Pferd. Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es einen ganz deutlichen Unterschied. Was hat der Mann in Offenbarung 6 dabei als Waffe? Einen Bogen. Und dann lesen wir in den Psalmen, na, über den Bogen, sehr schön, was war der Bogen für eine Waffe? Was habe ich damit gemacht? Ich auf Distanz getötet und ich konnte aus dem Versteck, aus dem Hinterhalt heraus töten. Das ist eine Waffe mit List. Was für eine Waffe hat der weiße Reiter in Offenbarung 19? Der hat ein Schwert. Wenn ich mit einem Schwert in den Kampf ziehe, dann begegne ich dem anderen Mann zu Mann, face to face. Ganz offen. Dann sehen wir noch was. Der Mann in Offenbarung 6 trägt eine Krone. Und jetzt sind unsere deutschen Übersetzungen hier ein bisschen schwach. Hat jemand was anderes stehen als Krone? Siegeskranz, und das ist auch das griechische Wort, oder? Er trägt einen Siegeskranz. Der Mann in Offenbarung 19. Viele was?
Krone, aber Diademe.
Krone, ja, Diademe. Ne? Wir kommen da gleich nochmal drauf. Das sind zwei verschiedene Worte im Griechischen, oder? Der Mann in Offenbarung 19 trägt viele Kronen, viele Diademe, die zeigen eine Königsherrschaft an. Der in Offenbarung 6 trägt einen Siegeskranz. Und jetzt merkt man schon, der schaut dem in Offenbarung 19 ähnlich, aber es ist er nicht. Und das sehen wir spätestens, wenn wir dann die folgenden Reiter sehen, oder? Dann kommt nach dem weißen Pferd, na, kommt ein rotes Pferd, oder? Und das nimmt den Frieden von der Erde und bringt Krieg, oder? Dann kommt ein schwarzes Pferd, oder? Und das bringt eine Hungersnot über die Erde. Und dann kommt ein fahles Pferd und das bringt den Tod. Und ein Drittel der weltweiten Bevölkerung werden den Tod finden. Und jetzt merke ich schon, kann dieses weiße Pferd Jesus sein? Nein. Das ist der Pseudo-Jesus. Das ist der Antichrist. Und er kommt als der große Friedensbringer. Das haben wir auch gesehen, wenn wir die Offenbarungsabende zurückdenken, oder? Wenn wir in die Bibelstellen hineinschauen, der kommt als der große Friedensbringer, wird der Antichrist die Weltbühne betreten. Mitten hinein ins Chaos. Und wir erleben das jetzt, oder? Wir haben politisches Chaos. Das wird immer größer werden, wenn wir die Bibel lesen. Ne? Es wird politisches Chaos geben. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte wird's geben, oder? Es wird ein religiöses Chaos geben. Und dann tritt ein Mann auf. Na, immer in so einem Chaos, da wird die Stimme laut, dass man sich nach einem großen Führer sehnt. Denken wir mal zurück, 1933 hatten wir genau das Gleiche, oder? Mitten in dieses ganze Chaos, in diese ganze Not hinein, da kam der eine Mann, der aufgetreten ist, als der große Heilsbringer. Und dann haben die Leute sind ihm gefolgt. Und genauso wird es dann wieder sein. Und er wird kommen als der große Friedensbringer. Und was bringt er am Ende? Tod und Verderben. Das heißt, dieses erste weiße Pferd, das war der Antichristus. Ne? Und der Teufel macht sich das zur Masche, dass er auftritt, als wäre der Christus. Gell? Das ist ganz interessant, wenn wir an die Korintherbriefstelle denken. Ich habe die, glaube ich, hier schon mal zitiert, im 2. Korinther. Da sagt der Paulus und warnt vor dem anderen Christus. Da können wir einmal ganz kurz aufschlagen noch. Das passt hier gut dazu. 2. Korinther 11. Pseudo wäre mit falsch übersetzt. Na, wenn zum Beispiel falsche Propheten steht, dann steht im Griechischen Pseudoprophetes, oder? Also nicht anstelle. Genau, nicht anstelle, sondern Pseudo heißt wirklich falsch. Oder wenn der falsche, genauso der falsche Prophet ist, ein Pseudoprophet würde da im Griechischen stehen. Wenn anstelle steht, dann steht Anti, gell? Also Antichristus anstelle. Und wenn wir zum Beispiel mal 2. Korinther 11 aufschlagen, dann warnt Paulus die Gemeinde und sagt im Vers 4, denn wenn der, der kommt, 2. Korinther 11, Vers 4, denn wenn der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angeht, so ertragt ihr es gut. Das war dramatisch. Da ist die Rede von einem anderen Christus, der gepredigt wird. Und da gibt es im Griechischen zwei Worte, habe ich mal erklärt, für anders. Da gibt es hetero, das kennen wir, oder? Heteros. Das ist wirklich andersartig, oder? Und dann gibt es Allos. Und Allos heißt von der gleichen Art, aber anders. Das heißt, ihr ähnelt dem anderen ganz arg. Wenn zum Beispiel der Herr Jesus sagt, wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere Wange hin, dann steht da Allos dran. Ne? Das ist, schaut gleich aus, ist bloß die andere Seite. Das heißt, es gibt einen anderen Christus, der gepredigt wird. Schaut ganz ähnlich aus und ist doch ganz anders. Und dann gehen wir in die Religionen und schauen uns das an und merken, dass nicht überall, wo Jesus draufsteht, Jesus drin ist, oder? Ganz genau, oder? Na, wir denken an die Zeugen Jehovas beispielsweise. Der Jesus, den die Zeugen Jehovas predigen, ist nicht der Jesus der Bibel. Der kann nicht erretten und kann nicht erlösen. Wir gehen in die katholische Kirche und sehen das gleiche Spiel, oder? Der Jesus der katholischen Kirche kann nicht vollständig erretten, kann nicht vollständig erlösen. Da braucht es noch was dazu. Ist nicht der Jesus der Bibel. Na, da gehen wir in das New Age-Denken hinein, da wird ganz viel von Jesus geredet. Aber es ist nicht der Jesus der Bibel. Also, gell? Und der Antichrist macht sich das zunutze, der kommt, gell? Auch auf dem weißen Pferd sozusagen. Gell? Der kommt wie der Messias, wie der große Retter, aber er ist es nicht. Und jetzt sehen wir hier, wie der große Retter, wie der Messias wirklich kommt. Und da wollen wir heute nochmal hineinschauen und das letzte Mal ja in diesem Vers 11 schon ein paar Details uns angeschaut. Jetzt gehen wir hinein in den Vers 12. Oder machen wir es anders, bevor wir in den Vers 12 einsteigen. Wenn ihr in die Verse 12 bis 16 schaut, dann gibt es ein Thema, das sich jetzt durch dieses Wiederkommen Jesu hindurchzieht wie ein Refrain. In diesen Versen 12 bis 16. Was ist das? Ein Refrain ist etwas, was immer wieder wiederholt wird. Welches Thema wird in diesen Versen 12 bis 16 immer wiederholt? Dreimal.
Der Name.
Der Name. Jawohl. Sehr schön. Na? Jetzt bekommt dieser Jesus, der kommt, gell? Da ist dreimal die Rede von seinem Namen. Was ist denn ein Name in der Bibel? Das ist Identität. Sehr gut. Das ist das, was ich bin, oder? Das schönste Beispiel, wo wir das wunderbar sehen können, das ist der Mann von der Abigail. Na? Wie hieß der Mann von der Abigail? Der hieß Nabal. Und Nabal heißt übersetzt Tor oder Narr. Also nicht Tor wie das Fußballtor, ne? Sondern der andere Tor. Ne? Und dann sagt sie über ihn, und genau das erlebt man auch, wie sein Name, so ist er auch. Natürlich dramatisches Urteil, wenn die Frau so über ihren Mann urteilen muss, aber wenn wir die Geschichte lesen, dann stimmt das. Wie sein Name, so ist er auch. Und Name ist immer wieder Programm, denke ich mir mal dran, oder? Da ist ein Jakob, oder? Was bedeutet Jakob? Fersenhalter, Betrüger. Und er versucht sich alles in seinem Leben zu erschleichen durch seine List, durch seinen Betrug. Und dann schickt Jesus ihn zu einem noch viel größeren Betrüger, ne? Zu seinem Onkel, dem Laban. Dem ist der Jakob dann nimmer gewachsen. Ne? Dem ist er nur noch gewachsen, weil Gott eingreift. Und dann greift Gott ganz direkt in das Leben des Jakob ein, oder? Und der Jakob merkt, wie er mit seiner List nicht mehr weiterkommt. Und wie er sich ganz an Gott hängen muss und sagt, ich lass dich nicht, ehe du mich segnest. Das heißt, jetzt merkt er, ich komme mit meiner ganzen List und Betrügerei nicht mehr weiter. Es geht nur, wenn Gott mir hilft, wenn er es macht. Und jetzt gibt ihm Gott einen neuen Namen. Welchen Namen gibt er ihm?
Israel.
Israel. Und was heißt denn Israel? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man es übersetzen kann. Ja? Gottes Streiter oder Gott streitet. Und genau das macht der Jakob jetzt. Jetzt fängt er an und lässt Gott für sich kämpfen. Ja? Oder da ist ein Salomo. Warum heißt der Salomo Salomo? Warum heißt er, was heißt denn Salomo? Ach, herrlich. Das bin ich. Das ist mein Name auf Hebräisch, Mann des Friedens. Ne? Also, wunderschön. Ne? Also, wenn ich ein Jude wäre, dann würde ich Salomo Bergmann heißen, weil Goran heißt Mann aus den Bergen. Ne? Also, dann wäre ich Salomo Bergmann. Ne? Herrlich, warum heißt er Salomo Salomo, Mann des Friedens? Warum?
Ja, nach David gab es Frieden und er hat diese Zeit gehabt praktisch.
Sehr gut, der hat das Friedensreich, das war der Friedenskönig, gell? Und es gibt noch einen zweiten Grund, wo er schon Salomo ja genannt wird. Warum nennt David dieses Kind Salomo? Was war denn davor? Wer war denn die Mutter von Salomo?
Batseba.
Jawohl, das war die Batseba, sehr gut. Das war die Geschichte mit dem Ehebruch. Und jetzt ist ja ganz interessant, der Ehebruch des David mit der Batseba, der hatte ja eine Frucht. Wie hieß denn die Frucht?
Der erste Stab.
Der kriegt keinen Namen, aber der stirbt. Dieser erste Sohn stirbt. Und dann wird die Batseba wieder schwanger von David. Der hat sie in der Zwischenzeit ja geheiratet, gell? Und jetzt bekommt er wieder einen Sohn. Und er weiß, jetzt ist zwischen mir und Gott Frieden. Und dann nennt er diesen Sohn Salomo, Mann des Friedens. Kann man so nachlesen. Ne? Also das ist der Gedanke dahinter. Wenn er den Salomo gesehen hat, hat er gewusst, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Es ist Frieden. Salomo war, das ist ein wunderbares Bild auf Jesus, den ich anschaue und mich freue. Gott hat Frieden gemacht durch seinen Sohn. Aber davor muss ein unschuldiger Sohn sterben. Und für uns musste auch ein unschuldiger Sohn sterben. Na? Und so können wir durch die Bibel gehen und könnten viele, viele, viele Beispiele finden, wo Name Programm ist. Ach, herrlich, der Petrus, der heißt ja gar nicht Petrus. Wie heißt denn der? Simon. Und da gibt Jesus ihm einen Namen und sagt, du sollst Petrus, Felsen heißen. Na? Da war er noch ein Wackelpeter, aber noch kein Fels. Na? Was gibt ihm denn Jesus den Namen? Wann gibt er ihm denn den?
Also auf jeden Fall noch vorher.
Vorher? Ja.
Wo er noch schwach war.
Bei der ersten Begegnung, Johannes Kapitel 1, da sieht er ihn, sagt er, du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus. Ja, und da möchte ich sagen, Herr Jesus, jetzt warte mal und schau erst mal, bis aus dem mal ein Mann geworden ist. Ne? Und dann können wir noch mal drüber reden. Aber der Herr Jesus sieht schon, was er aus dem Petrus machen will. Und dann wird der Name Programm. Herrlich. Verstehen wir? Und so gehen wir durch die Bibel durch. Und jetzt haben wir hier drei Namen, die gegeben werden. Und die sind Programm. Was ist der erste Name?
Treu und wahrhaftig.
Ah, du bist eins früher, na, da wären es vier, aber dreimal steht wirklich der Ausdruck Name in den Versen 12 bis 16.
Den
ersten Namen,
der niemand kennt. Den ersten
Namen? Jawohl, das heißt, der erste Name ist was?
Unbekannt.
Was ist der zweite?
Das Wort Gottes.
Und der
König der Könige und Herr der Herren.
König der Könige und Herr aller Herren.
Jetzt schauen wir mal in diesen ersten Namen hinein. Was bedeutet es denn, dass der erste Name unbekannt bleibt? Was bringt das für ein Problem mit sich? Wenn ich, es ist etwas verborgen, oder? Jetzt gehen wir wieder auf die Spur, gell, dass das natürlich immer auch mit dem Wesen Jesu zusammenhängt, oder? Für wen ist denn hier etwas verborgen? Für uns? Für die Außenstehenden? Für wen speziell? Gehen wir mal in den Kontext hier hinein. Ja, für den Johannes vielleicht. Schauen wir nochmal in den Kontext hinein. Da kommt Jesus auf diesem Pferd, die Heere des Antichristen sind versammelt und das Erste, was sie sehen, ist, dass da ein Name geschrieben ist, den niemand kennt, als nur Jesus selbst. Das heißt, sie treffen auf einen, dessen Name ihnen was ist? Unbekannt. Was kann ich jetzt nicht tun?
Ihn einschätzen.
Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wer das ist. Was kann ich noch nicht tun? Ich kann diesen Namen
nicht anrufen.
Ich kann ihn nicht anrufen. Und das ist interessant. Was verbindet denn die Bibel für einen Gedanken damit, den Namen des Herrn anzurufen?
Hilfe holen.
Not, so will ich dich erretten, gell? Und dann heißt es mehrmals in der Bibel wirklich auch wörtlich, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber jetzt gibt es die, die sich geweigert haben bei Lebzeiten, als der Name bekannt war, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt dürfen wir einmal aufschlagen, ne? Ich habe es mir hier notiert. Dem Psalm 70 ist es, Vers 6. Notiert habe. Ja, stopp, das ist der Falsche, entschuldigt. Entschuldigt. Psalm 79, Vers 6. Psalm 79, Vers 6, nur mal als ein Beispiel. Gerne jemand vorlesen.
Schütte deinen Grimm auf die Völker, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen.
Wunderbar. Was ist verbunden mit dem Nicht-Anrufen des Namens Gottes? Das Gericht. Wenn mit dem Namen Gottes Anrufen verbunden ist, gerettet zu werden, dann ist mit dem Nicht-Anrufen verbunden, dass Gottes Gericht über mich kommt. Hier kommen die Nationen zusammen, die den ganz anderen Namen angerufen haben, aber nicht den Namen Jesu. Und jetzt kommt er in einem ihnen unbekannten Namen. Und was deutet er damit an?
Gericht.
Jetzt kommt das Gericht. Warum? Was ist es jetzt? Ich kann den Namen nicht mehr anrufen. Jetzt ist Gerichtszeit. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Das ist furchtbar, oder? Wenn man das mal drüber nachdenkt. Das gibt diesen Moment des zu spät. Wenn wir haben vorhin gescherzt, ne, wo es draußen gestürmt hat und ich die Tür zugemacht habe und gesagt, so jetzt ist es zu, ne, wie in der Arche. In der Arche war das auch so, oder? Die Tür war offen, oder? Wie lang ging denn dieses Schauspiel mit der Arche?
Ja,
120 Jahre lang hat das gedauert, oder? 120 Jahre hat der Noah an dem Kasten gebaut. Na, man hat immer so das Ding, die Söhne haben mitgebaut, das steht in der Bibel gar nicht drin, die waren nämlich gar nicht da am Anfang. Der Noah hat schon 20 Jahre gebaut, als sein erster Sohn geboren wurde. Gell? Also, das ist ganz interessant, die werden dann sicherlich mitgeholfen haben, aber nicht von Anfang an. Der hat ganz alleine scheinbar dort angefangen, an diesem Berg.
Man hat ja mal die Filme so
vor. Man hat so die Filme vor Augen, ja. Genau, richtig, ne? Dann merkt man es gar nicht ungefährlich. Und dann baut er diese Arche, oder? Die Leute, da habe ich mir oft vorgestellt, ne? Wie die Leute ihn verspottet haben. Ne? Das konnte man vielleicht sogar Geld verdienen damit, oder? Dass man so den Eintritt, ne? Macht man einen Zaun außenrum am besten und verlangt noch Eintritt, den Spieler zum Sehen, der mitten auf dem trockenen Schiff baut. 120 Jahre lang. Und der Petrusbrief sagt, dass Noah gepredigt hat. Und wenn er nicht mit Worten gepredigt hat, so hat er es mit seiner Tat getan. Und die Menschen haben das erlebt, wie er diese Arche baut. Da werden die Menschen gefragt, Mensch, Noah, was machst denn du da? Ja, ich baue ein Schiff. Ja, wozu? Ja, Gott schickt eine Flut. Gott schickt ein Gericht. Und die Menschen haben drüber gelacht. Es war ihnen lächerlich. Und dann, muss man sich mal vorstellen, dann kamen die Tiere, oder? Das haben die Leute ja auch mitbekommen. Da kamen die Tiere immer paarweise. Was war das für ein eindrückliches Zeugnis für die Menschen außenrum, wenn diese Tiere zur Arche kamen und wenn die Tiere in die Arche hineingingen? Der Noah hat die ja nicht selber eingesammelt. Die kamen.
Ohne sich zu fressen und beißen.
Ohne sich zu fressen und beißen. Und dann ging der Noah rein mit seiner Familie. Und was geschah dann?
Schloss Gott selbst
die Tür. Dann schloss Gott die Tür. Und dann war Ruhe. 7 Tage war der Noah in der Arche und es ist draußen nichts passiert. Und da kann man sich vorstellen, wie die Leute draußen standen und gespottet haben. Und dann kam dieser Tag, oder? Und da muss man sich mal vorstellen, da begann der Regen. Wenn wir das biblische Zeugnis vorher lesen, da gab es bisher dann noch gar keinen Regen, sondern es war alles wie ein Dunst, das war wie eine Dunstglocke. Und das Wasser, das verdunstet, das hat die Erde befeuchtet. Und jetzt öffneten sich die Schleusen des Himmels, das war nur ein Regen, das war, wenn man eimerweise das Wasser runterkippt. Und gleichzeitig brachen die Brunnen der Tiefe auf, so heißt es. Das müssen gewaltige Eruptionen gewesen sein, das hat die Erde erschüttert. Und was werden die Leute jetzt gemacht haben, als das Wasser kam? Da werden die geschrien haben, was werden sie vielleicht noch gemacht haben?
Gerannt.
Da werden die wohin gerannt?
Zur Arche.
Als erstes mal zur Arche. Na, ich stelle mir das wirklich so vor, wie sie draußen standen und gegen die Arche trommeln. Noah, lass uns rein. Aber die Tür ist zu. Und der Noah hätte sie auch gar nicht mehr öffnen können, weil wer hat die Tür geschlossen?
Gott
selbst steht in der Bibel. Jetzt war es zu spät. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Leute vielleicht versucht haben, auf hohe Punkte zu flüchten, oder wie man das dann macht, wenn das Wasser kommt, oder? Wie das, was es für ein Hauen und Stechen gegeben hat. Wie vielleicht manche noch gebetet haben und zu Gott geschrien haben und Gott hat nicht gehört. Und wie dann vielleicht einer zum anderen irgendwann sagt, lass bleiben, beten hat auch keinen Zweck. Und dann war es nur noch dumpfe Resignation. Welches Gebet hätte Gott vielleicht noch gehört, oder sicher?
Vergebung?
Also Vergebung. Die Bitte um Vergebung. Aber die kam ihnen gar nicht mehr in den Sinn. Warum nicht? Kann der Mensch von sich aus auf den Gedanken kommen, Gott um Vergebung zu bitten? Die Bibel lehrt uns im Römerbrief, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Und das tut Gott bei jedem Menschen mehrmals in seinem Leben. Aber wenn ich diesen Punkt über Bord werfe, dann kann es von mir aus selber nicht tun. Das zeigt nur die Bibel ganz klar. Das ist dramatisch. Das hat nichts mit der Wählung zu tun, bitte. Gell? Das macht Gott bei jedem Menschen. Das ist wie, wenn es an der Haustür klingelt. Vorhin hat der Waldemar geklingelt. Wir hätten einfach hier sitzen können, noch eine Weile warten können. Dann wäre der Waldemar irgendwann, vielleicht hätte er nochmal geklingelt. Noch ein drittes Mal. Dann ist das, also der Friede, jetzt kann er mit dem Buckel runterrutschen. Dann wäre er nach Hause gefahren. Und dann denke ich, jetzt gehe ich mal an die Tür. Und dann ist keiner mehr da. Dann hilft es nichts. Verstehen wir? Da komme ich ja gar nicht auf die Idee, an die Tür zu gehen, wenn keiner klingelt. Seht ihr, und so ist es auch mit Gott und den Menschen. Und diese Stunde müssen wir nutzen, wenn Gott an die Tür eines Herzens klopft. In diesem Text sehen wir, jetzt ist es zu spät. Der erste Name ist unbekannt, der ist verborgen. Jetzt geht's hinein ins Gericht Gottes. Der immer gerettet hat, der über Jahrtausende seine Hände ausgestreckt hat zum Retten, kommt jetzt als Richter. Das ist dramatisch. Und wie kommt er denn hier als Richter? Was bringt er da mit, wenn wir in diesem Zusammenhang schauen? Was steht im selben Vers über ihn beschrieben? 2 Dinge stehen hier. Seine Augen sind was?
Wie eine Feuerflamme.
Wie eine Feuerflamme. Der kommt mit Augen wie Feuerflammen. Na, da darf man jetzt nicht an den Hound of the Baskervilles denken. Ne? Also, kennt ihr nicht von Sherlock Holmes? Ne? Das hat mich als Kind immer ein bisschen verfolgt. Ich habe mal im Englischen gelesen, The Hound of the Baskervilles, wo dieser Hund mit diesen feurigen Augen nachts durch die... Du kennst das, oder? Du nix, ne? Also, der Hund der Baskervilles, oder? Ist aber eine schwache Übersetzung. Hound ist eigentlich so ein großer Jagdhund, gell? Und so einer ist das auch, ne? Der ist natürlich etwas auffrisiert. Jesus kommt mit Augen wie Feuerflammen. Was bedeutet das? Seht ihr, wie waren denn seine Augen früher, als Jesus verhaftet wurde und als der Petrus ihn verraten hat, da dreht sich der Herr Jesus zum Petrus nochmal um und blickt ihn an. Da habe ich mir gedacht, was sind das für Blicken? Versteht, diese Augen voller Liebe, die ihn anblicken. Oder da denken wir beispielsweise an den Mann am Teich Bethesda, oder, der seit 38 Jahren krank da liegt und nicht gesund wird und keinen hat, der ihm hilft. Und dann kommt Jesus zu ihm und er blickt auf und sieht Jesus. Und ich habe mir oft vorgestellt, in was für wunderbare Augen muss dieser Mann geblickt haben dort. Und selbst am Kreuz, als die Menschen ihn verspottet haben und er noch immer betet für seine Feinde, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was sind das für Augen voller Liebe gewesen? Und jetzt, was steht hier über seine Augen? Sie sind wie... Ja, wie Feuerflammen. Und was machen die also? Was bedeutet das für diesen Blick? Die sehen alles. Na, im Hebräerbrief, kann man mal aufschlagen, Hebräer 4, Vers 13. Ein bisschen zurückblättern. Wunderbare Stelle. Darf gerne jemand vorlesen. Hebräer 4, Vers 13.
Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben.
Was du gerade gesagt hast, oder? Da bleibt nichts verborgen vor seinen Augen. Aber jetzt sind diese Augen bei denen nichts verborgen, wie Feuerflammen. Das heißt, was geschieht jetzt auch noch, wenn er alles sieht? Was macht dieses Feuer?
Verzehrt.
Das verzehrt. Das prüft, was hat Bestand vor diesem feurigen Blick für die Ewigkeit. Ach, wie schön ist es, wenn ich Jesus doch schon rechtzeitig habe, oder? Dann gibt es was Bestand hat. Alles, was er hervorgebracht hat in meinem Leben, das hat Bestand für die Ewigkeit. Das beschreibt uns der Korintherbrief herrlich. Das hat auch durch dieses Feuer Gottes hindurch einfach Bestand, weil es er gemacht hat. Aber wie furchtbar muss es hier sein für den Mensch, na, am Gipfel seiner Machtfülle angekommen, jetzt diesem feurigen Blick des Heilands zu begegnen, der alles verzehrt. Und ich begreife plötzlich, wenn Jesus einem so begegnet, dass nichts Bestand hat vor ihm. Nichts. Und er sinkt alles zusammen. Was ist das Zweite, was hier über ihn steht? Wie er kommt?
Aus seinem Haupt sind viele Kronen.
Jawohl, viele Kronen. Na, das haben wir vorhin schon gesagt, gell? Da steht Diademe im Griechischen, gell? Na, das ist der Original aus. Und dieses Wort Diadem kommt nur 4 Mal in der Bibel vor. 2-mal für Jesus, hier am Ende in der Offenbarung 19. Und 2-mal davor, wer trägt denn noch Diademe? Wer trägt noch Diademe? Das sind Königskrone. Wer trägt noch Diademe? Nein. Nein, die haben alle den Siegeskranz, den Stephanus. Die haben alle den Siegeskranz, ganz genau. Wer trägt noch Diademe? Bitte? Irgendein König. Sehr gut. Welcher König? Wer war denn der Herrscher über diese Welt, bis Jesus wiederkommt?
Satan.
Das ist Satan. Offenbarung Kapitel 12, da sehen wir den Satan in Form eines Drachen und der hat wie viele Diademe auf seinem Haupt? 7. Was ist die Zahl? Der Vollkommenheit. Was ist denn bei Satan und seiner Herrschaft vollkommen? Ist die vollkommene Herrschaft?
Das Böse.
Das Böse, ganz genau, oder? Das ist es, ne? Und jetzt sehen wir in Offenbarung Kapitel 13 nochmal jemand, nicht mit 7, sondern mit 10 Diademen. Das ist der Antichrist. Und über wie viele Reiche wird der Antichrist herrschen? Über 10. Und 7 und 10, na, 10 ist in der Bibel immer eine Vollendungszahl. Ne? Na, 10 Generationen von Adam bis Noah, 10 Generationen von Noah bis Abraham. Na, findet man immer wieder, ne? Diese 10er-Zahl als eine Vollendungszahl. 10 und 7 im Antichrist und im Satan, das ist eine Vollendung des Bösen. Das ist die Vollendung des Bösen. Und jetzt kommt Christus und er hat auch Diademe, und zwar wie viele? Was steht hier? Viele. Das heißt, die sind zahllos. Denn Christus herrscht nicht nur über einen Teil, sondern er ist der, der über alles herrschen wird. Der mit den Feuerflammenaugen wird jetzt über alles herrschen. Und ich kann ihn nicht mehr anrufen, um meine Knie vor ihm zu beugen. Das heißt, jetzt werde ich meine Knie beugen müssen als ein Besiegter. Jetzt geht's weiter. Was ist das Nächste, was wir hier sehen? Was trägt er?
Ein Gewand.
Ein Gewand mit was?
Mit Blut getaucht.
Jetzt wissen wir ja, na, aus vielen, vielen Abenden, die Bibel legt sich immer mit der Bibel aus. Was wäre denn im biblischen Kontext dieses mit Blut getauchte Gewand? Gemein, ne? Das ist eine gemeine Frage, aber das macht ja nichts.
Das mit den Zipfeln ist ja das, was den die Blutschuld überführen soll. Das ganze Gewand.
Was hat es mit dem blutgetauchten Gewand auf sich?
Es war ja nach dem Sündenfall auch nötig, dass der Tier stirbt, um überhaupt der Gewand zum
Schutz. Oh, ja, das stimmt. Ja, interessante Theorie, es war nach dem Sündenfall nötig, richtig. Denken wir an den biblischen Linien weiter, fällt uns vielleicht irgendwas ein zum in Blut getauchten Gewand?
Also die Märtyrer, die vorher
kommen. Die Märtyrer, ja. Steht aber nicht, dass sie ein in Blut getauchtes Gewand haben, sondern die kriegen weiße Gewänder. Ich helfe euch. Jesaja 62. Nein, Entschuldigung, 63, Jesaja 63, ab Vers 2 bis Vers 6, darf gerne mal jemand lesen. Und jetzt finden wir eine interessante Stelle, die uns genau das erklärt. Jesaja 63, Verse 2 bis 6. Man kann ab Vers 1 auch lesen. 1 bis 6, dann ist es im Kontext ein bisschen gehalten. Darf gerne jemand lesen? Jesaja 63, 1 bis 6.
Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra, mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zu retten. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältertreters?
Stopp, was ist ein Kältertreter? Weintrauben. Jawohl, genau. Na, wenn ich dann die Weintrauben in der Kälte trete, dann spritzt es hoch und ist mein Gewand natürlich rot, oder? Und jetzt ist es interessant.
Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritze und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Weiter?
Bis sechs.
Also, und ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich war verwundert, aber niemand unterstützte mich. Da half mir mein eigener Arm und mein Grimm, der unterstützte mich. Und so zertrat ich die Völker in meinem Zorn und machte sie trunken mit meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen.
Dramatisch. Jetzt gehen wir nochmal in die Offenbarung zurück. Da haben wir dieses rote Kleid und wenn wir nochmal in diesen Text lesen von heute Abend, dann sehen wir, wenn wir mal in den Vers 15 schauen, den weiterführenden Gedanken, warum dieses Kleid rot ist, im Zusammenhang mit Jesaja 63. Von was ist da plötzlich die Rede?
Von dem Weinkelter des
Grimmes. Jawohl, von dem Weinkelter des Grimmes des Zornes Gottes. Das ist es, was Jesus jetzt tut. Das heißt, dieses Rot bespritzte, mit Blut bespritzte Gewand spricht wovon? zerstampft, sozusagen. Das ist ein Ausdruck des Gerichtes, das Jesus jetzt bringt über die Völker dieser Welt. Da sind wir wieder beim Anfang, oder? Über diesen Gedanken. Da merke ich etwas von dieser Härte des Gerichtes Gottes, wenn es über die Menschen hereinbricht. Das ist dramatisch. Es gab ja schon mal Blut in Verbindung mit Jesus. Nämlich wo? Auf Golgatha. Und da hat es gerettet. Aber wenn ich dieses rettende Blut ablehne, dann wird am Ende mein Blut, und wenn es nur bildhaft ist, verstehen wir, auf seinem Gewand sein. Das ist dramatisch. Ja? Gott hält gerecht. Und jetzt wird uns der zweite Name hier offenbart, nämlich Wort Gottes. Woher kennen wir das in Verbindung mit Jesus? Jawohl, Johannes, oder? Gell, wenn wir an den Anfang vom Johannesevangelium denken, oder? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Na, und dann heißt es weiter, und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist und so weiter. Ne? Das heißt, Jesus ist das Wort Gottes. Und das ist zum Ersten, gell, da wird jetzt viel spekuliert über Griechisch und Logos und was der Logos alles bedeutet. Das ist, da muss man aufpassen, dass man nicht den biblischen Faden verliert. Das ist nämlich schlicht und einfach eine Erfüllung dessen, was im Alten Testament schon steht. Wenn im Alten Testament die Propheten einen Auftrag bekamen, wie geschah das Ganze? Denn da steht denn dabei fast jedem Propheten dabei oder immer wieder lesen wir das, nicht bei jedem, aber bei vielen Propheten heißt es, und das Wort des Herrn weiter
erging
an den Propheten. Ja, genau, tatsächlich heißt es ganz oft gar nicht erging, sondern, wenn man es wörtlich übersetzt, geschah. Das war wie ein Erlebnis. Und dann merken wir, die hatten wirklich eine Begegnung mit Gott, wie auch immer das ausgeschaut hat, oder? Und dieses Wort Gottes, was schon im alten Bund, ne, über die Propheten, über verschiedene Kanäle zum Volk geredet hat, ist in Jesus Mensch geworden und uns begegnet. Und jetzt taucht es wieder auf, dieses Wort Gottes. Und was hat dieses Wort Gottes ursprünglich gebracht? Jesus ist Wort Gottes, das heißt, was drückt das aus? Wenn Jesus Gottes Wort ist, dann ist es Gottes Wort, dann ist Jesus das, was Gott dieser Welt zu sagen hat. Nichts anderes hat er der Welt zu sagen als Jesus. Versteht? Das fasst alles zusammen, was Gott dieser Welt zu sagen hat. Ich brauche ihn. Hier ist mein Heil. Das ist Gottes Botschaft an diese Welt. Jesus. Da heißt es so schön, in ihm sind wir auserwählt, oder? Na, herausgerufen aus dieser Welt. Verstehen wir? In Jesus, in diesem Wort Gottes erfolgt der Ruf. Wenn Jesus Gottes Wort ist an uns, dann müssen wir jetzt auch. Da bin ich mit dem Waldemar, wenn ich ein Wort an den Waldemar richte, dann wird der Waldemar antworten. Wenn Gottes Wort an diese Welt Jesus ist, dann werden wir antworten müssen. Und dann erlebe ich was Herrliches. Wo ich dieses Wort Gottes in mich aufnehme, was passiert? Was macht dieses Wort Gottes mit uns? Das verändert. Was macht es zuallererst? Petrus schreibt es zum Beispiel, Jakobus schreibt es, wir werden wiedergeboren aus. Durch was wird ein Mensch wiedergeboren? Ja, durch den Glauben wird es wirksam. Der Glaube ist wie die Kupplung im Auto, oder? Na, durch die wird die Kraft vom Motor auf die Reifen zur Strafe übertragen, zur Straße übertragen, oder? Na? Und so ist es mit dem Glaube. Der Glaube ist die Kupplung. Aber wer bewirkt die Wiedergeburt in mir?
Wasser und Geist.
Na, jawohl, der Geist.
Der Geist.
Und welches Medium benutzt er? Petrusbrief, Jakobusbrief, Römerbrief. Wiedergeboren aus dem lebendigen Samen, dem Wort Gottes. Deswegen will der Teufel, dass die Menschen keine Bibel lesen, oder? Weil da kann ein Mensch einfach zum Glauben kommen. Der kann einfach zum Glauben kommen, nur über Lesen von dem hier. Da braucht er keinen anderen Menschen außenrum. Das hier ist lebendiges Wort Gottes. Das ist Jesus. Da begegnet uns Jesus. Das ist das, verstehen wir? Geist, das ist Geist und Leben. Ja, die Frage ist, wie sie reagieren auf Gottes Reden. Verstehst du? Du kommst an diesen, wenn du liest in der Bibel, du kommst an die Punkte, wo Gott dir Dinge zeigt. Und dann ist immer die Frage, wie antworte ich, oder? Wenn der Waldemar an der Tür geklingelt hat vorhin, ich hätte ihn stehen lassen können. Keine Angst, mache ich bei dir nicht, Waldemar. Na? Also, verstehen wir? Ich kann es ignorieren. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, da redet Gott nicht mehr. Und dann bleibt es tot. Wort Gottes. Und jetzt ist es interessant. Jetzt ist Wort Gottes auf der einen Seite das, was der Welt das Leben bringt, aber auf der anderen Seite wird Gottes Wort das sein, was der Welt was bringt? Das Gericht. Wodurch wird nämlich Gott die Menschen, wodurch wird Jesus diese Heere vernichten, wenn er kommt? Wo geht das Schwert heraus? Was steht hier? Aus seinem Munde. Das heißt, mit dem Hauch seines Mundes. Da steht im Jesaja 11, steht das schon drin. Und im 2. Thessalonicher steht es auch, mit dem Hauch seines Mundes wird er den Gottlosen vernichten. Das heißt, Gottes Wort bringt mir Leben. Aber wenn ich das ablehne, dann bringt es mir den Tod. Ein schönes altes Lied. Ne? Es gibt ein Wort, gar nicht so alt. Es gibt ein Wort und das ist für dich das Leben. Ne? Es gibt ein Licht, das die Sonne überstrahlt. Das ist Gottes Wort. Was mache ich damit? Ist es für mich Lebensbringer oder Gerichtswerkzeug? Hier kommt es jetzt zum Gericht. Ja? Dieses Wort Gottes. Jetzt schließen wir das noch ab. Ganz kurz. Können wir das nächste Mal noch einen Gedanken darauf verwenden. Und dann tritt Jesus auf als was? Was ist der dritte Name? König der Könige und Herr aller Herren. Jetzt tritt er hier auf, oder? Als der Unbekannte, der Gerichtsbringer, das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes bringt er das Gericht, das Schwert, das aus seinem Munde hervorgeht. Gell? Der Hauch, 2. Thessalonicher und Jesaja 11. Dadurch bringt Gott Gericht. Und jetzt ist es ganz interessant. Als was wird er uns dann am Schluss beschrieben? Was wird er tun mit den Nationen, wenn er Gericht hält? Vers 15 und 16. Vers 15. Was macht er?
Eisernem Stab
weiden. Er wird sie weiden mit eisernem Stab. Und was wird er dann noch machen? Die Kälter des Grimmes, des Zornes Gottes, treten des Allmächtigen. Und er trägt diesen Namen geschrieben. Er wird König sein. Und diese Königsherrschaft hängt zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass er Gericht hält. Als der Salomo, der große Friedenskönig, König wurde, was hat er zuallererst gemacht, bevor er sein Königreich, sein Friedensreich aufrichten konnte? Was hat er gemacht? Er hat Gericht gehalten. Der hat die ganzen Störenfriede aus dem Weg räumen lassen. Der David übergibt seinem Sohn das Gericht, so wie der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat. Auch hier, oder? Ein wunderbares Bild. Und dann hält der Salomo das Gericht. Beim David war Gnadenzeit. Als der Salomo an die Macht kommt, werden die Leute, die in dieser Gnadenzeit das nicht berücksichtigt haben, wie der Joab zum Beispiel, oder wie der Adonia, die werden gerichtet. Und jetzt kann der Salomo ein Friedensreich aufrichten. Und genauso wird es Jesus auch machen. Nein, er wird kommen als der König aller Könige, als der Herr aller Herren.
Adonia war
das war der Halbbruder. Der Halbbruder vom Salomo, genau. Und er wird Gericht halten, haben wir gesehen, gell? Die Kälter treten. Und er wird sie weiden mit einer eisernen Rute oder einem eisernen Zepter. Was bedeutet das? Dass Jesus dann die Völker weiden wird mit eisernem Zepter. Klingt hart, oder? Also es ist eine Erfüllung wieder aus dem Psalmwort. Wenn wir in den Psalm 2 hineinschauen, also der ganze Psalm 2 passt wunderbar zu diesem Abschnitt, aber das geht einfach heute Abend zu weit. Ja? Da könnte man noch ein paar Stunden drüber reden, das wird zu lang. Und ganz kurz noch, was bedeutet das mit einem eisernen Zepter? Das wird hart sein, es wird streng sein. Gottes Herrschaft im tausendjährigen Reich wird streng sein, aber trotzdem wird er sie was? Heißt es, er wird sie kaputt machen mit einem eisernen Zepter. Er wird sie hüten mit einem Eisen. Er wird sie weiden, oder? Das heißt, auf der einen Seite Strenge, auf der anderen Seite Liebe. Verstehen wir? Das geht immer Hand in Hand. Echte Liebe hat auch Strenge. Und wer dann das Tausend ist, auf was für einen Zeitraum bezieht sich denn dieses, er wird sie weiden mit eisernem Zepter? Auf das tausendjährige Reich. Und was gibt es im tausendjährigen Reich immer noch? Sünde. Und die Sünde wird weiterhin den Menschen zerstören. Und da wird Jesus streng sein mit Blick auf die Sünde. Das zeigt uns die Bibel ganz klar, weil er nicht will, dass der Mensch sündigt. Und gleichzeitig wird er die Schafe weiden mit dem, was gut für sie ist. Und dann kann ich mich entscheiden, was ich tun will. Für uns gilt es nicht mehr, gell? Das ist schön. Das gilt für die Völker, die dann eingehen ins tausendjährige Reich. Und da werde ich erleben. Ja? Das ist übrigens interessant, was will man heute? Die ganzen modernen Führungskräfte, Trainings und Schulungen, die zielen ja ganz stark auf eins ab. Was ist heute so in aller Munde in der Firma? Wie arbeitet man zusammen? Wohin geht es? Das ganze agiles Arbeiten, kennst du bestimmt, oder? Na, geht darum, immer mehr Gruppenarbeit, Team, das ist alles gut. Wisst ihr überhaupt, was Team bedeutet? Ja, toll ein anderer macht, ne? T-E-A-M, toll ein anderer macht, ne? Sehr schön. Also nein, Teamarbeit, das ist ja alles gut, aber es geht immer mehr dahin, dass man am besten gar keinen Vorgesetzten mehr braucht. Kann das funktionieren? Nein. Und dann werden Erfolgsmodelle von Riesenfirmen gebracht, wo gar kein Vorgesetzter mehr da ist. Das funktioniert alles für eine gewisse Zeit und irgendwann zerbricht es, weil der Mensch das nicht leben kann. Jesus macht im tausendjährigen Reich genau das Gegenteil. Er ist König. Er wird weiden mit einem eisernen Zepter. Das ist ein hartes, ein ganz klares Regiment. Aber es ist voller Liebe. Er wird sie gleichzeitig, er wird sie weiden. Das heißt, dort, wo es in die Irre geht, dort macht er eine klare Grenze, damit ich auf der Weide bleibe. Seht ihr? Und genau diesen König darf ich doch jetzt schon haben. Der mein Leben regiert. Und wie herrlich ist es. Wenn ich mich regieren lasse, oder? Dann bleibe ich nämlich wo?
Auf der Spur.
Auf der Spur, auf der grünen Weide. Und da geht es mir gut. Verstehen? Herrlich. Der Unbekannte, das Wort Gottes. Und er wird König sein über alle Könige. Die vielen, die er will. An der Stelle schließen wir. Da gäbe es noch so viel in diesem Text. Ich kann euch nur Mut machen, den nochmal ein bisschen durchzugehen und durchzudenken. Wenn wir dann das nächste Mal hineinsteigen in den Abschluss von Kapitel 19, wie dieses Gericht ausschauen wird auf der Erde. Ich würde sagen, wir beten zum Abschluss. Ja? Und wir dürfen Gott danken, dass Jesus für uns kein Unbekannter ist. Dass wir den Namen haben, wenn wir anrufen. Andi, würdest du abschließen? Herr Jesus, jetzt danke ich dir für dein wunderbares Wort. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen müssen. Dass du für uns durch Gottes Gericht gegangen bist. Und ich danke dir, Herr, dass du am Ende der Sieger sein wirst. Dass wir das heute schon wissen dürfen, egal was in dieser Welt passiert, du wirst König sein über alle Könige und Herr über alle Herren. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.
Und danke, dass wir noch Gnadenzeit haben, dass wir in dieser Gnadenzeit noch einladen dürfen zu dir und dass wir aber auch Geduld brauchen, Herr, so wie ein Noah Geduld hatte und dein Eingreifen erwartet hat und er musste warten. Schenk uns Geduld. Nicht eine Geduld, die die Hände in den Schoß legt, sondern eine Geduld, die wachsam ist, die schaut, wo können wir noch Menschen einladen zu dir, dass sie die Zeit nutzen, die uns bleibt. Gibt es für die Zeit auskaufen, Herr. Danke jetzt für diesen Abend, danke für den Text und ja, stärke du uns für die Tage, die vor uns liegen und gib uns offene Augen. Augen, die den anderen in der Liebe von dir anschauen. Amen.
Amen.
Ja, wunderbar ist dein Name, den wir kennen dürfen, den wir anrufen dürfen, in dieser Zeit noch, wo ja, die Gnadenzeit ist. Und danke, dass wir es tun durften, aber auch noch tun dürfen, die es noch nicht getan haben. Und danke, dass du uns das Licht leuchten lässt in dieser Welt, um auch diesen Frieden einfach weiterzutragen. Du kannst es gebrauchen, du kannst uns jeden Einzelnen, der dich kennt, dir einfach auch in diese dunkle Welt hinausbringen und deinen Namen zu verkünden, Herr, solange noch Gnadenzeit ist. Danke, dass wir ja eins bei dir sein werden, in diesem Friedensreich mitregieren dürfen. Und ja, wir freuen uns drauf. Ja, komm, du Mann, Jesus, dir sei die Ehre für alles gebracht, auch für diesen Abend jetzt. Amen.
Amen. Amen. Sehr schön.